Heute zu Gast Professor Lutz Weber.
Aber wenn wir uns mal überlegen, was wir an Diagnostik machen müssten, um jetzt diese Differentialdiagnosen wirklich zu verifizieren, dann ist da doch häufig eine Blutabnahme involviert. Die brauchen wir aber für die Diagnose des idiopathischen Nefrotischen Syndroms im Penisalter gar nicht. Es reicht eine Urinuntersuchung und den bekommen wir ja ganz leicht.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Professor Dr. Lutz Weber. Er ist Leiter der kindernephrologischen Abteilung der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Universität in Köln. Er ist dort geschäftsführender Oberarzt und darf oder muss sich beschäftigen noch mit den Themen Controlling und Qualitätsmanagement. Und fachlich ist er noch der Vorsitzende der Gesellschaft für pädiatrische Nephrologie. Herzlich willkommen, Lutz. Schön, dass du da bist.
Lieber Axel, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Wir reden heute über ein Thema, was nicht so super häufig ist. Idiopathisches nephrotisches Syndrom. Und man fragt sich so ein bisschen, Mensch, Bronchitis, Durchfall, viele andere Dinge sind häufig. Dir war es aber wichtig, dass wir darüber sprechen. Warum ist dir das so wichtig?
Es ist, wie du sagst, eine seltene Erkrankung. Im Vergleich zu den üblichen Kinderkrankheiten, mit denen wir uns jeden Tag auch beschäftigen, ist es eine wirklich seltene Erkrankung, erfüllt auch das Kriterium einer seltenen Erkrankung. In Deutschland ist die Häufigkeit des nephrotischen Syndroms etwa 2 pro 100.000 Kinder zwischen 2 und 10 Jahren. Diese Häufigkeit weltweit variiert durchaus. Das hängt eben aber auch mit der Pathophysiologie oder der angenommenen Pathophysiologie der Erkrankung zusammen. In Deutschland ist es etwa 2, betrifft es 2 Kinder pro 100.000 im Alter zwischen 2 und 10 Jahren. Ich möchte darüber sprechen, weil trotz der Seltenheit der Erkrankung sie doch die häufigste glomeruläre Erkrankung im Kindes- und Jugendalter ist und vor allen Dingen hinsichtlich der Diagnostik doch manchmal Schwierigkeiten bereitet, die aus Sicht jetzt der Kindernephrologie vielleicht genommen werden können durch ganz einfache Mittel und Wege.
Okay. Eigentlich würde man denken, naja, nephrotisches Syndrom haben wir alle irgendwie mal gelernt. Irgendwie die Augen sind dick und wenn die Augen dick sind, ist es irgendwie entweder Allergie oder die Niere. Und wenn die Beine dick sind, ist es irgendwie das Herz. Stimmt es so noch oder stimmt es nicht?
Naja, das ist ja nicht falsch, ne? Also die Differentialdiagnose der Ödeme im Kindesalter ist weit. Jetzt haben wir es im Kindesalter weniger mit irgendwie einer venösen Insuffizienz zu tun. Das Lipödem ist im Kindesalter selten. Hereditäres Angioödem kommt mal vor, ist aber in der Häufigkeit auch nicht höher als jetzt das nephrotische Syndrom. Insofern ist es nicht falsch, aber wenn wir uns mal überlegen, was wir an Diagnostik machen müssten, um jetzt diese Differentialdiagnosen wirklich zu verifizieren, dann ist da doch häufig eine Blutabnahme involviert. Die brauchen wir aber für die Diagnose des idiopathischen nephrotischen Syndroms im Penisalter gar nicht. Es reicht eine Urinuntersuchung und den bekommen wir ja ganz leicht.
Sag nochmal vorher, was sind sozusagen die klinischen Merkmale, die wir uns einprägen sollten?
Ja, also klinisch fällt das nephrotische Syndrom in der Tat durch die Ödeme auf. Und das Lidödem ist auch das Nierenödem, du hattest es schon erwähnt. Diese Ödeme können aber je nach Ausprägung auch an den abhängigen Körperpartien, also insbesondere den Unterschenkeln, stattfinden. Das Skrotum kann geschwollen sein. Und wenn sie sehr ausgeprägt sind, kann es auch durchaus zu einer Velofanaszitis kommen oder auch zu Pleuraergüssen. Denn das ist die Besonderheit des idiopathischen nephrotischen Syndroms im Kindesalter. Geht es wahnsinnig schnell. Also der Austritt von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem ins Gewebe geht sehr, sehr schnell und es kommt sozusagen über Nacht, dass die Ödeme auftreten.
Das heißt, akut auftretende Ödeme und wir sagen jetzt mal eigentlich egal wo, wären für dich immer ein Anlass zu sagen, Leute, guckt nach dem Urin.
Unbedingt. Das mag jetzt auch die kindernephrologische Brille sein, mit der ich spreche, aber ich möchte nochmal wiederholen, die Urinuntersuchung ist sehr einfach. Man braucht lediglich eine Spontanurinprobe und einen Streifentest. Und der führt einen im Zweifel dann schon auf die Spur eines nephrotischen Syndroms, wenn eben die Eiweiß, insbesondere die Albuminausscheidung, sehr hoch ist.
Mhm. Jetzt denken wir, Streifentest ist ja easy. Im Grunde wissen wir aber wahrscheinlich alle, die so ein bisschen länger im Geschäft sind, im Zweifelsfall, was weiß ich, sind die abgelaufen oder irgendwie vertauscht oder irgendwas ist ja immer. Was ist denn so, worauf würdest du sagen, hey Leute, bitte achtet doch da und darauf?
Ganz wichtig ist es, dass man sich erstmal orientiert, was für einen Streifentest hat man denn zur Verfügung. Es gibt durchaus ja Streifentests, die nur Albumin untersuchen. Die heißen dann auch so Albumin-Teststreifen. Und es gibt Streifentests, die noch mehrere andere Parameter untersuchen. Dazu muss man zunächst mal wissen, dass dieser Streifentest von den möglichen Eiweißstoffen, die die Niere ausscheiden kann, eben lediglich das Albumin nachweisen kann. Tubuläre Proteine oder auch Immunglobuline werden gar nicht erfasst. Aber das ist für die Erkrankung nephrotisches Syndrom ja auch nicht relevant. Da geht es wirklich um die Albuminausscheidung. Und dann sollte man wirklich darauf achten, dass man den Streifentest richtig anwendet. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Streifentest ist mit mehreren Nachweisfeldern, also unter anderem auch für Erythrozyten, Leukozyten und anderes, dann sollte man wirklich diesen Streifentest in den Urin eintunken und nicht den Urin von oben einmal runterlaufen lassen, denn dann vermischen sich die Reagenzien. Das kann zu fehlerhaften Ausschlägen kommen auf den Feldern. Dann, du hattest es schon gesagt, natürlich, wenn man sie nicht häufig benutzt, immer darauf schauen, ist dieser Streifentest tatsächlich noch gültig? Ist er dunkel und vor allen Dingen in einem geschlossenen Gefäß gelagert worden oder hat er an der freien Luft rumgelegen? Das allein kann schon Reaktionen hervorrufen. Und dann ist es schon relevant, sich zu orientieren, in welcher Situation man den Streifentest macht. Also eine Bakteriurie oder auch Pyurie, wenn sie begleitend ist, kann falsch positive Signale auf dem Eiweißfeld hervorrufen. Genauso wie ein sehr hoher Urin-pH über 8 beispielsweise. Das verzögerte Ablesen des Streifentests kann auch dazu führen. Dazu vielleicht am Rande bemerkt, die Streifenteste sollten in aller Regel eine Minute, eine sogenannte Einwirkzeit des Urins haben. Aber dann auch in der nächsten Minute abgelesen werden. Also nicht 10, 15, 20 Minuten auf die Seite gelegt werden, dann guckt man irgendwann mal drauf. Das ist nicht hilfreich. Aber wenn man das richtig macht, dann ist der Streifentest ein sehr sinnvolles Verfahren, um sich über die Höhe einer Proteinurie ein Bild zu verschaffen.
Und anders als beim Harnwegsinfekt müssen wir uns nicht so richtig viel Sorgen machen, was für ein Urin das dann ist, oder?
Richtig. Also wir würden ja hier, damit das in der Regel dann keine mikrobiologische Untersuchung machen, müssen wir hier nicht streng darauf achten, auf die Präanalytik. Also eine Spontanurinprobe ist da ausreichend. Natürlich ist es im Verlauf schon so, dass wenn man eine Proteinurie monitort, schon darauf achten sollte, dass man den Urin immer zur gleichen Tageszeit gewinnt. Für die Praxis hat sich vielleicht etabliert so ein zweiter Morgenurin. Der erste Morgenurin steht immer schön in den Lehrbüchern, das ist auch ganz prima. Aber wenn wir später vielleicht noch auf die Differentialdiagnose des nephrotischen Syndroms zu sprechen kommen, ist der erste Morgenurin ein sogenannter Nachturin, also die Urinmenge, die sich des Nachts in der Blase gesammelt hat. Und hier könnte es sein, dass das Ergebnis dadurch verfälscht wird, dass wenn es sich um eine orthostatische Proteinurie zum Beispiel auch orthostatische Komponente der Proteinurie handelt, dass es dann hier zu einem falschen niedrigen Eiweißausscheidung kommt. Zweiter Morgenurin ist immer sehr gut.
Aber wir sind jetzt noch bei der Diagnosestellung, da ist erstmal wurscht, oder? Da kommt der Patient kommt in die Sprechstunde, der hat Ödeme, wir sagen, hey, könnte ein nephrotisches Syndrom sein, dann machen wir irgendwie einen Urin.
Sehr richtig, ganz genau.
Und ist die Anamnese schaumiger Urin, ich erinnere mich da an meine Studentenzeiten, ist das irgendwie noch ein relevantes Thema oder ist das kalter Kaffee?
Ja, also kalter Kaffee will ich nicht sagen, weil es ist durchaus so, dass natürlich, wenn viel Eiweiß im Urin ist, kann der Urin schaumig sein. Und das ist tatsächlich etwas, was den Kindern oder auch den Eltern dann mal auffallen kann. Die wahrscheinlich häufigste Ursache für schaumigen Urin ist viel Eiweiß im Urin. Ob es sich dann um ein Nephrotisch-Syndrom handelt, ist wieder eine andere Frage. Das muss man dann klären. Es gibt wenige andere mögliche Ursachen für schaumigen Urin. Das wirst du besser wissen als ich. Wenn mal Gallensäuren im Urin sind, kann das mal passieren. Bestimmte Medikamente können das auslösen. Aber eigentlich ist schaumiger Urin häufig ein Hinweis für viel Eiweiß im Urin.
Okay, aber du schimpfst nicht mit deinen Assistenten, wenn die das nicht gefragt haben?
Nein.
Okay, also und dann hat jetzt der Niedergelassene war jetzt wachsam, hat gesagt, hier, der hat Ödeme, der hat vielleicht auch so einen Hauch von Aszites, die Beine sind ein bisschen dick, Hoden ein bisschen geschwollen. Eiweißnachweis positiv. Und dann?
Dann ist es durchaus richtig, zunächst mal die Verdachtsdiagnose eines nephrotischen Syndroms zu stellen. Und dann würden wir empfehlen, dass er sich entweder zutraut, die Situation so einzuschätzen, dass er die weiteren Schritte vornehmen kann, oder eben das Kind an einen Spezialisten, eben in dem Fall einen Kindernephrologen, Kindernephrologin, zu überweisen. Denn wir müssen ja zunächst einmal klären, ob es sich um ein idiopathisches nephrotisches Syndrom handelt, also eine primäre Form des nephrotischen Syndroms, oder ob es vielleicht eine sekundäre Form ist. Und dazu ist es notwendig, bestimmte andere Erkrankungen auszuschließen, Infektionen beispielsweise oder auch onkologisch-hämatologische Erkrankungen, die zu sekundären Formen des nephrotischen Syndroms führen können.
Gibt es in deiner Erfahrung niedergelassene Kinder- und Jugendärzte, die sich zutrauen, nephrotisches Syndrom selber zu behandeln?
Wenn Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung eine kindernephrologische Station oder Ambulanz durchlaufen haben, will ich das nicht ausschließen.
Okay, aber so richtig viele wird es davon nicht geben. Die allermeisten der Zuhörerinnen und Zuhörer werden sagen, okay, in die Klinik, und das ist aus deiner Sicht auch gerechtfertigt und ist völlig in Ordnung. Bitte, dieses Kind gehört dann erstmal in die Kinderklinik.
Ja, durchaus, denn das ist ja eine akute Situation. Ein idiopathisches nephrotisches Syndrom ist eine akute Erkrankung, die durchaus ja eine hohe Morbidität hat aufgrund der möglichen Komplikationen. Da sollte man dann nicht lange warten mit der Überweisung, denn da muss es dann auch zügig weitergehen, diagnostisch und vor allen Dingen auch therapeutisch.
Okay. Und jetzt heißt ja unser Thema idiopathisches nephrotisches Syndrom. Was ist denn das klassische Alter dafür?
Das klassische Alter ist alles zwischen über 1, also 2 und 10 Jahren. Also unter einem Jahr muss man immer in den ersten 3 Lebensmonaten das kongenitale nephrotische Syndrom, was genetisch bedingt ist, zwischen 3 Monaten und 12 Monaten das infantile nephrotische Syndrom, was oft auch einen genetischen Hintergrund hat, differenzieren. Und wenn die Kinder dann mal über 10 oder 12 Jahre sind bei der Manifestation, da muss man dann schon hinterfragen, ob es sich wirklich noch um die klassische Manifestation eines idiopathischen nephrotischen Syndrom handelt oder ob das nicht auch andere Ursachen haben kann.
Mhm, aber das heißt, zwischen 2 und 10, da denkt ihr erstmal, das wird schon so sein.
Das würden wir genauso annehmen, und dann eben, wenn die Konstellation stimmt, und die Definition des nephrotischen Syndroms ist ja die große Proteinurie, also die Eiweißausscheidung von mehr als 1 Gramm pro Quadratmeter pro Tag im Sammelurin oder von mehr als 2 Gramm pro Gramm Kreatinin im Spontanurin, und dem Vorliegen einer Hypalbuminämie, also das Absinken der Albumin, Konzentration unter 25 oder international unter 30. Das ist dann die Definition des nephrotischen Syndroms. Die Klinik, das hatten wir gerade schon gesagt, das sind im Wesentlichen die Ödeme. Die sind charakteristisch, aber nicht definitionsgebend. Und auch die Hyperlipidämie ist charakteristisch, wenn man sie denn nachweist, aber nicht definitionsgebend. Das ist die große Proteinurie in der Kombination mit der Hypalbuminämie.
Und ihr Nephrologen habt euch, glaube ich, wenn ich so richtig beobachtet habe, auch zunehmend vom Sammelurin so ein bisschen verabschiedet. Ist das richtig oder ist das nur meine Beobachtung hier bei uns in Stuttgart?
Diese Beobachtung ist durchaus richtig, weil wir wissen, dass der Spontanurin insbesondere im Verlauf ein ganz gutes Surrogat für die Eiweißausscheidung sein kann. Wir müssen aber bedenken, dass für die Definition immer auch noch die absolute Quantifikation der Eiweißausscheidung im Urin relevant ist. Aber weil ein Sammelurin halt schon präanalytisch schwierig ist und große Fehlerquellen hat, ist es durchaus gerechtfertigt, den Eiweiß-Kreatinin-Quotienten zu verwenden. Man muss aber bedenken, dass je höher die Eiweißausscheidung wird, desto höher ist auch die Variabilität im Vergleich zum Sammelurin.
Mhm. Und sammelt ihr jetzt noch oder sammelt ihr nicht mehr?
Wir sammeln durchaus noch, aber eben nicht mehr in den Reihenuntersuchungen, sondern wenn die Patienten stationär sind und wir also die Urinsammlung unter Aufsicht und gut durchführen können, finden wir die Quantifizierung zu Beginn der Erkrankung zur Diagnosestellung immer noch ganz hilfreich.
Okay. Was möchtet ihr noch haben? Also ein Urin möchtet ihr haben, Sammelurin möchtet ihr haben. Was hättet ihr noch gerne?
Naja, wir müssen eben, um die Definition auch zu erfüllen, müssen wir einmal auch tatsächlich die Hypalbuminämie nachweisen. Das heißt, wir machen eine Blutabnahme Und hier ist es eben auch so, dass wir uns hier dann auch doch relativ breit darüber orientieren, ob es sich wirklich um ein idiopathisches nephrotisches Syndrom hat. Das heißt, wir nutzen die Blutabnahme auch, um potenzielle sekundäre Formen auszuschließen. Dazu gehören auch noch verschiedene immunologische Untersuchungen. Wir gucken uns auch das Komplementsystem einmal an, zumindest was C3 und C4 angeht. Wir machen einmal antinukleäre Antikörper, um systemische Autoimmunerkrankungen auch möglichst ausschließen zu können. Wir machen infektiologische Diagnostik und all das kann man prima in der ABMF-Leitlinie zum nephrotischen Syndrom im Kindesalter auch nachlesen.
Lass uns doch einmal hinter die Tür der Differentialdiagnosen gucken. Sagt doch mal kurz, was habt ihr noch im Kopf, wenn ihr denkt, idiopathisches nephrotisches Syndrom, Klammer auf, Differentialdiagnose ist wie folgt. Die diagnostischen Maßnahmen, die du haben willst, hast du gerade gesagt, aber einfach mal, lass uns ein paar Krankheiten nennen, die du sonst so in deinem Kopf abspulst.
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Also das nephrotische Syndrom haben wir eben schon definiert. Wir schauen natürlich auch, ob wir neben dem nephrotischen Syndrom noch Hinweise haben für ein nephritisches Syndrom. Hier würden wir ja verlangen, dass neben der großen Eiweißausscheidung eben auch noch eine Hämaturie besteht, dann eine arterielle Hypertonie und eine Nierenfunktionseinschränkung. Wenn wir hier eine Kombination aus nephritischem und nephrotischem Syndrom haben, dann denken wir gleich an ganz andere Erkrankungen. Dann sind wir in der breiten Differentialdiagnose der Glomerulonephritiden, also der entzündlichen Nierenerkrankung. Wir sprechen ja beim nephrotischen Syndrom in der häufigsten Form von einer Glomerulopathie, um auch diesen chronischen Charakter auszudrücken. Und da, um einfach mal ein paar Erkrankungen zu nennen, die aber alle eben auch nicht häufig sind, sind beispielsweise die Lupusnephritis zu nennen.
Deswegen die ANAs.
Genau, das sind die ANAs. Das sind ganz häufig tatsächlich, also häufiger als das, sind postinfektiöse Glomerulonephritiden. Das ist aber auch die Nephritis im Rahmen einer IgA-Vaskulitis oder eben im Rahmen einer IgA-Nephropathie. Und das sind dann komplementvermittelte Nierenerkrankungen, die nicht Lupus heißen, sondern möglicherweise C3-Glomerulonephritis, an die wir dann denken.
Okay, aber also das macht ihr in aller Regel, ist es aber so, ihr sagt typisches Alter, typische Klinik, das wird schon ein klassisches idiopathisches nephrotisches Syndrom
typisches
sein.
Typisches Alter, typische Klinik, kein Hinweis für Komplementvermittlung, keine ANAs, kein Hinweis für jetzt Virusinfektionen, kein Hinweis für hämatologische Erkrankungen, dann nehmen wir das an.
Und du hast vorhin schon gesagt, Hyperlipidämie gehört immer dazu. Wie geht da der pathophysiologische Link? Das ist mir gar nicht so primär klar. Wie geht das?
Die Hyperlipidämie ist sekundär, dadurch, dass einfach durch den Verlust von Bindungsproteinen der Fettstoffwechsel gestört wird, dann kommt es zu einer Erhöhung von Triglyceriden genauso wie Cholesterin.
Weil ich quasi weniger Eiweiß habe, was sozusagen dann bindet.
Ganz genau.
Okay. Ja. Ich finde es immer gut, wenn man einmal kurz überlegt, wieso ist denn das so, dann kann man es ja leichter merken. Also mir geht es so, ich kann es mir dann immer leicht. Okay. Sehr gut. Und dann hattest du vorhin bei der Klinik schon gesagt, auch Aszites und Pleuraergüsse können eine Rolle spielen. Das heißt, irgendwann wollen wir einen Ultraschall.
Genau, den würden wir genau aus diesem Grund durchführen. Wir wollen uns natürlich auch die Nieren angucken, ne? Also das wollen wir schon auch sehen. Die Diagnose nephrotisches Syndrom kann man jetzt nicht mit dem Ultraschall stellen, aber man kann sich schon einen Überblick verschaffen und eventuelle auch sonografisch sichtbare Nierenpathologien, ich sage jetzt mal ein Tumor, eine Raumforderung, sehr selten, aber kann man auf diese Weise natürlich auch dann diagnostizieren.
Aber sonst sieht die Niere normal aus in der Sonne, oder?
Die Nieren sehen normal aus. Sie können in der Echogenität des Nierenparenchyms angehoben sein, also im Vergleich dann zum Leber- und Milzparenchym. Das kann passieren, aber sonst sind die Nieren unauffällig tatsächlich. Und aber wir schauen eben dann auch nach Flüssigkeitsansammlung im Bauchraum und im Pleuraspalt. Das geht ja im Ultraschall hervorragend. Das könnte dann bei einer ausgeprägten Hyperalbuminämie und ausgeprägten Ödemen könnte dazu führen, dass wir eventuell, um diese Ödeme zu mobilisieren, dann auch mal Albumin applizieren. Nicht gerne. Ja, weil das auch schnell wieder verloren geht, aber manchmal ist es notwendig, um hartnäckige Ödeme, insbesondere auch Pleuraergüsse, zu mobilisieren.
Da habe ich auch den Eindruck, dass seit unsere Sonos so viel besser sind, irgendwie diese Blaue-Güsse sehen wir ja viel häufiger als früher. Irgendwie Schallkopf kurz hoch und ups, noch ein Blaue-Guss. Wahrscheinlich liegt auch das daran, dass wir die jetzt einfach häufiger beschreiben und sehen, oder? Haben gerade früher wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
Ja, das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen. Also ich denke auch mit ohne jetzt die hochauflösenden Schallköpfe eine Flüssigkeitsansammlung hat man im Ultraschall immer gut zeigen können.
Okay, gut, also das machen wir. Und dann hattest du es gerade schon erwähnt, so der Klassiker, die Menschen meiner Generation haben dann alle mal irgendwie gelernt, Humanalbumin und Furosemid, oder? Das war doch so ein bisschen der Standard zum Ausschwemmen. Das ist irgendwie out, oder? Oder zumindest nicht mehr so Standard ganz vorne dran, oder?
Wir versuchen das zu vermeiden, wenn es geht, denn dieses Albumin bleibt ja nicht lange im Körper. Der Nierenfilter ist durchlässig fürs Albumin. Das sind Ladungsverschiebungen, die insbesondere dann den Nierenfilter für Albumin durchlässig machen. Es geht schnell wieder raus. Also man macht den Urin auch teuer damit. Aber was man erreichen kann, und du hattest gerade die Kombination zwischen Albumin und dann eben einem Diuretikum erreichen kann, ist eine kurzfristige Mobilisierung von Flüssigkeit aus dem Interstitium in den Gefäßbereich hinein und dann die Ausscheidung dieser Flüssigkeit. Das ist aber wirklich nur bei schweren und auch, ich sage mal, ansonsten therapierefraktären Ödemen heutzutage indiziert, denn diese Albumininfusionen in dieser Situation haben ja auch potenzielle Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Entwicklung eines Lungenödems. Das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht.
Und Diuretika alleine?
Diuretika alleine sind wirksam dann, wenn wir uns davon überzeugt haben, dass im Gefäßsystem genügend Flüssigkeit vorhanden ist, die dann auch durch die Diuretika über die Niere mobilisiert werden kann. Und das ist beim nephrotischen Syndrom in der Tat nicht ganz trivial, denn wir diskutieren hier immer zwei potenzielle Szenarien, nämlich das sogenannte Overfill, also viel Flüssigkeit im Gefäßsystem, und das Underfill, wenig Flüssigkeit im Gefäßsystem, weil das alles im Interstitium ist. Und das müsste man schon versuchen, klinisch zu differenzieren, bevor man ein Diuretikum gibt. Das ist nicht so ganz einfach. Das gelingt im Zweifel durch eine Urindiagnostik, indem man sich die Natriumausscheidung anguckt oder den Quotienten zwischen Kalium und Natrium und Kalium. Allerdings funktioniert das nur vor jeder Therapie, also bevor man irgendeine Therapie gegeben hat. Es ist auch überhaupt nicht einfach, das dann zu interpretieren. Klinische Zeichen für einen Underfill können schlichtweg die kühlen Extremitäten sein, die verzögerte Rekapillarisierungszeit oder eine posturale Hypotension.
Hilft uns der Blutdruck, wollte ich gerade fragen.
Ja, der kann uns helfen. Der ist eher niedrig, aber das ist ein unsicheres Zeichen. Das hängt natürlich auch von vielen anderen Aspekten an. Das Kind kommt in die Klinik, ist aufgeregt, ist eine neue Umgebung. Das ist manchmal nicht ganz trivial. Aber wenn man sich da orientiert hat und das vorsichtig steuert und deswegen auch die primär stationäre Aufgabe in dieser Situation, sind wir durchaus auch geneigt, dann auch ein Diuretikum zu geben, um die Flüssigkeit zu mobilisieren. Wir versuchen es aber auch eher dann über eine genaue Bilanzierung, auch eine Trinkmengenreduktion.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also unten sozusagen den Hahn aufmachen oder oben begrenzen, ja, wäre ja die andere. Trinkmengenbegrenzung ist, macht man aber noch.
Das macht man durchaus noch, wobei alles mit Augenmaß. Ne? Also das muss alles machbar sein und schaffbar sein. Und die Kinder, das hängt ein bisschen auch von der Jahreszeit ab, aber wir gehen eigentlich nicht wesentlich unter einem Liter pro Tag. Das ist auch nicht durchführbar.
Und ganz alltagspraktisch, was wir auf der Station immer diskutieren, ist bilanzieren oder zweimal am Tag wiegen?
Ja, die ehrliche Antwort ist, zweimal am Tag wiegen ist wunderbar.
Also das machen wir relativ standardmäßig so, weil diese Bilanzen gehen ja irgendwie immer schief, so gefühlt.
Ja, man hat in der Tat, da gebe ich dir vollkommen recht, den Eindruck, man schafft sich mit der Bilanzierung immer nur zusätzliche Probleme, weil sie am Ende nicht stimmt. Und es ist aber dennoch so, dass wir durchaus diese Bilanzierung auch noch durchführen. Aber zweimal am Tag wiegen ist ein sehr objektiver Parameter für die Flüssigkeitsaufnahme und Ausscheidung.
Okay. Jetzt hast du Labor genannt, hast Urin genannt, hast Sono genannt. Typisches Alter. Diagnose steht. Und dann?
Bevor wir unser spannendes Thema fortsetzen, möchten wir Ihnen das Tapfi-Pflaster vorstellen. Haben Sie gewusst, dass über 60% der Kinder Angst vor dem Impfen haben? Diese Furcht resultiert oft aus frühen negativen oder schmerzhaften Erlebnissen, die die Einstellung zu Impfungen und Arztbesuchen auch später im Erwachsenenalter negativ beeinflussen können. Um dem vorzubeugen, gibt die STIKO verschiedene Empfehlungen für ein stress- und schmerzarmes Impfen. Darunter auch die Anwendung eines lokalanästhetischen Pflasters wie TAPFI. TAPFI enthält eine bewährte Wirkstoffkombination aus Lidocain und Prilocain, die die Haut betäubt und schon ab der Geburt angewendet werden kann. Das TAPFI-Pflaster wird einfach eine Stunde vor dem Impftermin von den Eltern aufgeklebt und direkt vor der Impfung wieder entfernt. Klinische Studien zeigen, dass durch TAPFI sowohl die Schmerzen beim Einstich als auch bei der Injektion signifikant reduziert werden. TAPFI gibt es rezeptfrei in der Apotheke und ist für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Sie TAPFI auch für Ihre jungen Patienten ausprobieren möchten, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Ja, Diagnose steht. Also was wir jetzt gar nicht erwähnt haben und was wir auch gar nicht erwähnen müssen, ist ja keine weitere invasive Diagnose. Ne? Also das ist ja eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird und wo wir zum Teil dann auch die Kinder zur Durchführung dieser Diagnostik zugewiesen bekommen, ist die Biopsie. Also die Untersuchung des Nierengewebes. Die würden wir im Verdachtsfall eines idiopathischen Nephrotensyndroms gar nicht primär durchführen. Denn die histologische Grundlage dieser Erkrankung ist in den allermeisten Fällen, 80%, was wir als Minimal Change Disease bezeichnen, also man sieht nicht mikroskopisch gar nicht viel. Elektronenmikroskopisch sieht man eine Verbreiterung der Fußfortsätze, aber lichtmikroskopisch eben kaum Infiltrate, keine Veränderung.
Und das ist nicht nur der Kölner Weg, nicht nur der Stuttgarter Weg, sondern das ist ganz klar Leitlinie, sagt,
das ist Leitlinie.
Wir brauchen keine Biopsie da.
Richtig, das ist Leitlinie, das ist nicht der Kölner Weg. Und der wesentliche Aspekt, und jetzt kommen wir eben zur Therapie, auch prognostisch, ist die Frage, ob diese Kinder auf eine Steroidtherapie ansprechen oder nicht. Das ist entscheidend. Also die Frage, sind die Steroidsensibel, was 80% der Kinder dann auch sind, ist ganz entscheidend. Wenn sie eben in einer gewissen Zeitdauer, also 4 Wochen, einer Standard-Prednison-Therapie nicht ansprechen, nennen wir sie steroidresistent. Das ist dann eine andere Erkrankung, die andere Therapien dann erfordern, auch eine andere Prognose hat, die man dann eventuell auch im Verlauf dann biopsieren würde, um sich die Histologie dann anzuschauen.
Okay, also heißt 4 Wochen Steroide und vorher keine Biopsie und dann ansprechen oder nicht ansprechen. Ihr Nephrologen gibt ja immer noch ziemlich viel Cortison im Vergleich zu uns Kindergastroenterologen. Wir haben ja so ein bisschen abgebaut an der Dosis. Wie kommt es, dass ihr noch so viel gebt?
Naja, es ist schlichtweg ja die Studienlage. Ne? Also wir müssen ja wenn wir über viel Steroid sprechen, dann sprechen wir über eine Kumulativdosis. Dann müssen wir uns ja die absolute Dosis anschauen und die Therapiedauer. Und die initiale Therapie bei Manifestation eines idiopathischen Nephrotensyndroms ist in Deutschland die Applikation von 60 Milligramm Prednison pro Quadratmeter Körperfläche pro Tag für 6 Wochen, gefolgt von einer alternierenden Gabe von 40 Milligramm pro Quadratmeter pro Tag Prednison. Alternierend heißt jeden zweiten Tag alle 48 Stunden für weitere 6 Wochen.
Also klingt, der Gastroenterologe zuckt so ein bisschen, klingt nach verdammt viel und auch nach verdammt lange. Seid ihr da, gibt es da Tendenzen, dass ihr auch versucht, vielleicht mit weniger auszukommen?
Unbedingt, denn diese Therapie ist natürlich mit Nebenwirkungen assoziiert und diese Nebenwirkungen werden auch sichtbar. Also es gibt immer mal Unterschiede individuell, das wissen wir alle, dass auch die Genetik hier eine Rolle spielt für das Ansprechen auf die Steroidtherapie und auch auf die Ausbildung von Nebenwirkungen, aber die sind doch so bedeutsam, dass es ganz klar ist, das wissen wir aus einer kanadischen Untersuchung, dass die Hauptlast für die Eltern beim nephrotischen Syndrom ist die Steroidtherapie. Und wegen der assoziierten Nebenwirkungen, die sind ja sichtbar und auch spürbar, die sind kosmetisch, die sind psychomental. Das ist schon eine große Belastung. Die Dosis und die Therapiedauer ist das Ergebnis von vielen Studien, wo auch unsere Fachgesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten federführend war. Nichtsdestotrotz Nun überlegen wir und versuchen natürlich, diese kumulative Steroiddosis zu reduzieren. International ist neben diesem Regime von 6 Wochen täglich plus 6 Wochen alternierend auch in der gleichen Dosierung ein Konzept mit 4 Wochen täglich und 4 Wochen alternierend etabliert. Die internationalen Leitlinien setzen diese beiden Regime auch als gleichwertig nebeneinander dar. Die Studienlage, und das ist alles schon sehr alt, weisen aber darauf hin, dass die Konzeption 6 Wochen plus 6 Wochen mit weniger Rezidiven im Verlauf dann assoziiert ist. Und damit verraten wir jetzt noch etwas. Das ist nämlich eine Erkrankung, die bei den meisten Patienten einen chronisch rezidivierenden Verlauf nimmt. Und das Ziel der primären Therapie ist zum einen mal die Erreichung einer Remission, aber dann auch das Verhindern weiterer Rezidive und den Erhalt einer möglichst hohen Lebensqualität. Und hier kommen wir in den Konflikt. Steroidassoziierte Nebenwirkungen sind nicht förderlich für die Lebensqualität, aber die Steroide sind notwendig, um weitere Rezidive und auch möglicherweise die Entwicklung von komplizierten Verläufen mit vielen Rezidiven oder auch einer Steroidabhängigkeit, also der Tatsache, dass ohne Steroidtherapie gar keine anhaltende Remission erreicht werden kann. Remission heißt Eiweißfreiheit des Urins erreicht werden kann.
Lass mich da nochmal zwei Sachen einhaken. Erstens, kann es sein, dass ihr Nephrologen sozusagen noch die einzige Fachgesellschaft seid, die diese alternierende Steroidtherapie macht? Also die Rheumatologen machen es nicht mehr, die Gastroenterologen machen es nicht mehr. Wie kommt es, dass ihr noch diese alternierende Therapie macht? Man könnte doch auch sagen, wir gehen da, was weiß ich, 40, 30, 20. Gibt es bei euch, aber ist bei euch gar kein Thema? Gibt es keine Studien dazu?
Es gibt Studien dazu, insbesondere aus der Transplantationsmedizin. Die sind auch schon alt, aber die haben gezeigt, dass die alternierende Steroidgabe mit weniger Nebenwirkungen assoziiert ist als die tägliche Gabe in einer angepassten Dosis. Also so, dass die Gesamtdosis gleich ist, aber jeden Tag geben wird. Das ist sicherlich in dieser Tradition zu sehen.
Bei euch redet man ja über lange Zeiträume. Und Remission, hast du vorhin gesagt, ist eiweißfrei, einmal, zweimal, dreimal, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Wann sagt ihr Remission?
Ja, vielen Dank. Eine wichtige Zwischenfrage. Also von der Remission sprechen wir, wenn der Urin an 3 aufeinanderfolgenden Tagen eiweißfrei gewesen ist. Das bedeutet aber auch, dass die Eltern eine Möglichkeit haben, auch zu Hause sich einen Überblick zu verschaffen, wie die Situation gerade ist, nämlich den Urin selbstständig mit den Streifentests zu untersuchen. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, dann immer dafür zu sorgen, dass die Familien sich nicht aus Sorge übertesten, sondern wir müssen klare Protokolle vorgeben, dass im Langzeitverlauf eben 3-mal in der Woche an festen Tagen die Urinuntersuchung ausreichend ist und nicht jeden Tag 10-mal erfolgen muss.
Okay, auch das guter Hinweis, weil das wird sicher eine Frage sein, die viele Niedergelassene von den Eltern auch gestellt bekommen. Das heißt, ihr sagt, 3-mal in der Woche reicht völlig. Ihr müsst nicht täglich testen, ihr müsst nicht mehrfach täglich testen, sondern im Verlauf 3-mal pro Woche testen.
Das ist sicherlich von Zentrum zu Zentrum etwas unterschiedlich.
Ich glaube, unsere Nephrologen empfehlen das auch so.
Ja, also wenn ich kenne das durchaus auch, dass wenn die Manifestation gerade vorbei ist, das Kind ist in Remission, dass dann eine Weile tägliche Urintests vorgegeben werden, hat vielleicht dann auch Gründe, die Bedeutung jetzt letztendlich der Erkrankung auch zu vermitteln. Aber aus meiner Sicht sind Untersuchungen 3-mal pro Woche sinnvoll. Ist dann immer ja die andere Frage, was ist eher durchführbar? Wenn man den Eltern vermittelt, macht es jeden Tag, dann hat es eine gewisse Routine. Wenn es dann mal vergessen wird, wird aber am nächsten Tag dran gedacht. Oder heißt 3-mal in der Woche, ist das zu vage und dann wird es eben doch nur 1-mal in 3 Wochen gemacht. Ne? Das muss man dann individuell mit den Familien besprechen.
Und du hast gesagt, 4 Wochen ist sozusagen der entscheidende Punkt, wo ihr dann sagt, angesprochen oder nicht angesprochen. Jetzt ist 3,5 Wochen vorbei und es tut sich nichts. Weiterhin Eiweiß im Urin. Ab wann werdet ihr dann unruhig?
Also unruhig werden wir ja nie, weil wir immer wissen, was wir zu tun haben. Aber natürlich ist es so, dass wenn nach 3,5 Wochen noch nichts passiert ist, dann werden wir schon aufmerksam. Nach 4 Wochen definieren wir ein Nicht-Ansprechen. Und in den nächsten 2 Wochen, also zwischen Woche 4 und 6, das ist sozusagen eine Bestätigungsphase der Steroidresistenz. Da gibt es durchaus Konzepte, die dann sagen, wir machen einfach noch mal 2 Wochen weiter, aber wir wissen, ein gewisser Anteil von Patienten wird dann doch noch eiweißfrei. Manche Zentren geben dann auch noch mal eine besonders hohe Steroiddosis im Sinne eines Pulses, beispielsweise mit Methylprednisolon über 3 Tage. Auch das kann bei einer Subgruppe von Patienten dann noch mal in die Remission führen. Aber spätestens nach 6 Wochen ist dann wirklich zu sagen, dieser Patient spricht nicht auf Steroide an. Was wir aber dann schon initiieren, also nach 3,5, spätestens nach 4 Wochen, ist eine humangenetische Untersuchung mit der Frage, gibt es vielleicht einen Hinweis für eine genetische Ursache dieses nephrotischen Syndroms? Denn wenn dem so ist, wären wir im weiteren Verlauf mit der Eskalation der immunsuppressiven Therapie über Steroide hinaus gegebenenfalls sehr zurückhaltend, weil wir wissen, dass die genetischen Formen, wenn ich jetzt sage nie, dann ist es nicht ganz richtig, aber in der Regel nicht auf immunsuppressive Therapie ansprechen.
Das heißt, nächster Schritt ist also eher, ihr seht sozusagen das Steroid, die Steroidresistenz am Horizont, dann macht ihr Genetik. Und wann denkt ihr, dass ihr da reinpieksen müsst in die Niere? Oder müsst ihr nicht?
Es gibt Indikationen für eine Biopsie. Die Steroidresistenz ist eine solche Situation, wo man so eine Biopsie erwägen kann, weil man eben im Zweifel nicht die typische Histologie finden wird. Was nicht 100% richtig ist, also auch etwa 7% der Patienten mit einer sogenannten Minimal Change Glomerulopathie sind steroidresistent, aber man trifft doch sehr, sehr, sehr viel häufiger andere histologische Formen an, nämlich sogenannte fokal-segmentale Glomerulosklerosen, also Situationen, wo man im Glomerulum Fibrose-Sklerose-Areale findet. Aber umgekehrt sind eben auch 20% der Patienten mit einer solchen FSGS steroidsensibel. Also deswegen nochmal der Rückschlag, deswegen biopsieren wir gar nicht primär.
Okay, das heißt, es ist nicht so, dass ihr, also wir waren jetzt Steroidresistenz, Genetik und dann hätte ich gedacht, ist irgendwann die Biopsie dran. Falsch, war offensichtlich nicht so. Du hast das vorsichtig gesagt, kann man erwägen. Das war ein freundlicher Widerspruch, was ja auch völlig okay ist. Sondern ihr macht dann was?
In der Situation Steroidresistenz, also zunächst mal beenden wir das Behandlungsregime, wie wir es begonnen haben und würden dann mit einem alternativen Behandlungsregime beginnen, was in der Regel besteht aus der Applikation, also wenn wir keinen Hinweis für eine genetische Ursache haben, das setze ich jetzt mal voraus, dann würden wir eine Kombinationstherapie aus einem Calcineurin-Inhibitor, Cyclosporin A oder Tacrolimus, mit einem anders konfigurierten Steroidregime kombinieren und längerfristig behandeln. Das gibt auch andere Therapieansätze mit anderen Medikamenten, aber das ist unser Ansatz.
Okay. Irgendwelche Maps, Mups, Nips am Horizont?
Eine Menge Maps, Mups, Mips in der Behandlung, in der Tat. Jetzt würde ich tatsächlich ein bisschen von dem steroidresistenten Konzept abrücken und wieder eher in das steroidsensible nephrotische Syndrom überwechseln wollen, denn da spielen diese Medikamente dann eine Rolle, wenn die Patienten einen komplizierten Verlauf entwickeln. Also entweder viele Rezidive haben, das sind immer dann der Fall, wenn sie 2 oder mehr Rezidive innerhalb eines halben Jahres haben oder wenn sie 4 oder mehr Rezidive innerhalb irgendeines Jahreszeitraums haben.
Das heißt, ihr geht mit den Steroiden dann auch, also die haben angesprochen, und dann geht ihr auch richtig raus. Ihr macht nicht irgendwie ein bisschen Erhalt oder so, sondern ihr geht richtig raus.
Wir gehen raus. Nach 12 Wochen ist Schluss. Es gibt Konzeptionen, die das immer wieder untersucht haben, ob es Sinn macht, die Steroidtherapie zu verlängern, mit niedrigen Dosen zu verlängern. Dass eine Therapieverlängerung über 12 Wochen hinaus, das wissen wir, das bringt nicht viel. Also es ist eher so, dass wir versuchen, auch in dieser Phase die Steroide zu reduzieren. Da sind wir dann davon abgekommen. Wir haben gerade mit unserer Fachgesellschaft eine ganz große nationale Studie gemacht, wo wir in dieser Initialtherapie die Steroidtherapie durch eine Therapie mit dem Medikament Mycophenolsäure, also Mycophenolmofetil, ersetzt haben. Sobald die Patienten in Remission waren, dann wurde das Prednison gegen Mycophenolsäure ausgetauscht. Aber nach 12 Wochen war in jedem Fall Therapieschluss. Und im Vergleich zu der Standardtherapie hat sich diese experimentelle Therapie als genauso wirksam erwiesen.
War nicht besser.
Nee, das war auch nicht das Ziel. Ne, wir wollten auch nicht besser sein. Wir wollten genauso gut sein und die steroidassoziierten Nebenwirkungen einsparen. Und das ist gelungen. Also bei gleicher Effektivität haben diese Patienten weniger steroidassoziierte Nebenwirkungen. Und dieser steroidsparende Effekt bleibt über die nächsten 2 Jahre erhalten. Also alle diese Patienten wurden 2 Jahre nachbeobachtet hinsichtlich ihres Krankheitsverlaufs. Und am Ende dieser 2 Jahre hatten die, die in dieser Mycophenolsäure-Gruppe waren, weiterhin deutlich weniger Steroide insgesamt gesehen als die Steroidgruppe.
Und damit ist es schon Standard oder noch?
Nein, damit ist noch kein Standard. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal so etablieren. Aber es ist für uns eine sehr sinnvolle Alternative in der Standardtherapie, insbesondere für die Kinder, die sehr aggressiv mit Nebenwirkungen auf die Steroidtherapie schon in der remissionsinduzierenden Therapiephase reagieren. Ansonsten wird man das sicher diskutieren, ob jetzt dieses Konzept mit der Mycophenolsäure oder von vornherein ein kürzeres Gesamtbehandlungsdauerkonzept in der initialen Therapie sich durchsetzen wird. Das wird man sehen müssen. Da spielen natürlich auch Aspekte eine Rolle wie Verfügbarkeit dieses Medikaments. Das ist nicht auf der ganzen Welt verfügbar. Es ist teurer als die Steroidtherapie. Das sind alles Dinge, die weltweit gesehen natürlich hier beachtet werden müssen.
Okay. Und alles, was wir da im Angebot haben, sind keine Smarties. Also Cortison ist ein nebenwirkungsträchtiges Medikament, aber auch Cyclosporin und MMF hat ja sozusagen auch echte Nebenwirkungen.
Ja.
Vielleicht ein kurzer Einblick, über was reden wir da als Nebenwirkungen, Cyclosporin und bei MMF?
Bei Cyclosporin sprechen wir auch über kosmetische Nebenwirkungen. Das ist immer sehr wichtig, weil das ist das, was die Kinder und auch die Familien wahrnehmen. Bei dem Cyclosporin ist das die Hypertrichose, das ist die Gigiva-Hyperplasie. Das sind aber auch metabolische Nebenwirkungen wie Störung des Fettstoffwechsels beispielsweise. Beim MMF, bei der Mycophenolsäure, sprechen wir über gastrointestinale Nebenwirkungen. Wir sprechen über potenzielle Reduktion der zellulären Blutbestandteile. Darauf muss man achten. Beim Tacrolimus reden wir weniger über die kosmetischen Nebenwirkungen, aber dann eher über metabolische Aspekte wie eben den Fett- oder auch den Glukosestoffwechsel. Und die natürlichen, das ist ganz relevant, bei den Calcineurin-Inhibitoren übergeordnet immer die Nephrotoxizität. Das sind leider Medikamente, die viel Gutes tun, insbesondere in der Transplantationsmedizin, aber eben auch in der Behandlung von anderen Nierenerkrankungen. Aber anders als die Mycophenolsäure sind die Calcineurin-Inhibitoren nephrotoxisch.
Wenn wir sozusagen die ganzen Medikamente, die du vorhin erwähnt hast, einmal zusammenfassen, dann ist für den niedergelassenen Kollegen ja immer wichtig, was mache ich denn mit Impfungen? Cortison, Cyclosporin, MMF, gehören die zur Risikogruppe, weil immunsupprimiert und brauchen bestimmte Impfungen extra? Und umgekehrt, dürfen sie vielleicht bestimmte Impfungen auch nicht kriegen?
Ganz wichtige Frage. Ja, sie gehören zu einer Risikogruppe, denn sie sind chronisch nierenkrank. Und die chronische Nierenerkrankung ist in aller Regel einer dieser Risikofaktoren, die besondere Indikationsimpfungen auslösen. Das ist das eine. Das zweite ist, eine immunsuppressive Therapie, sei es nun mit Glukokortikoiden oder mit einem der Alternativmedikamente, die wir gerade genannt haben, um es mal grundsätzlich zu sagen, ist eine Situation, wo Lebendimpfstoffe kontraindiziert sind. Totimpfstoffe können appliziert werden, man muss aber immer im Kopf haben, die Frage, sind sie dann auch wirksam in dieser Situation? Das ist die nächste Frage. Insofern ist es uns natürlich am liebsten, wenn die Kinder zunächst mal nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission geimpft sind. Und noch toller wäre es, wenn wir einen solchen Impfplan 2, besser 4 Wochen vor Beginn einer solchen Therapie abgeschlossen hätten.
Aber da seid ihr Nephrologen in genau der gleichen Situation wie wir Gastroenterologen. Wir wollen auch bestimmte Medikamente haben und sind aber dann klinisch manchmal so im Zwang, dass wir den eben Impfungen nicht nachholen können. Deswegen bitte, ich glaube, da blasen wir beide ins gleiche Horn. Steko, hilft in so einer Situation sehr, weil dann sind die Kinder nach Kalender geimpft. So diese Vorstellung, naja, das machen wir irgendwann mal, wenn es denn so passt. Da beißt man sich in den Bauch, wenn jemand ein nephrotisches Syndrom hat oder einen Crohn entwickelt hat. Und dann steht man auf einmal da und denkt, Mann, hätten wir diese Impfung doch mal vorher gemacht. Kleines Plädoyer für das Einhalten des Impfkalenders.
Unbedingt. Also das kann ich nur unterstützen, wirklich mit aller Vehemenz. Dennoch empfehlen wir auch die Kinder mit einem nephrotischen Syndrom zu impfen, auch durchaus nach den Empfehlungen. Jetzt nicht in der Phase der initialen Therapie, aber beispielsweise in einer Remissionsphase durchaus. Dann auch, wenn mit genügend Abstand zur letzten immunsuppressiven Therapie besteht, auch durchaus natürlich mit Lebendimpfstoffen, sofern indiziert. Unbedingt aber auch mit Totimpfstoffen. Und sollten wir jetzt Patienten haben, die sich in einer Dauertherapie mit einem Immunsuppressivum befinden, weil es ohne einfach nicht geht und weil wir nicht immer wieder hohe Steroiddosen geben können, dann ist es eine individuelle Abwägungssache. Und da gibt es ja eine schöne Aufstellung, beispielsweise im Bundesgesundheitsblatt von 2019, unter welchen Kautelen, unter welchen Dosierungen der Medikamente Lebendimpfstoffe mit bestimmten Impfstoffen erwogen werden können. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Und wir sind in der Haltungstherapie des nephrotischen Syndroms meistens in dem Bereich der niedrig dosierten Immunsuppression, sodass man das durchaus erwägen kann.
Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Langzeitbehandlung, Langzeitimmunsuppression. Die Frage beschäftigt alle Eltern, die Patienten und beschäftigt natürlich auch die betreuenden Kollegen. Wie ist denn die langfristige Prognose?
Ja, die langfristige Prognose des idiopathischen nephrotischen Syndroms ist gut. Also zunächst mal hinsichtlich der globalen Nierenfunktion. Also Kinder mit einem idiopathischen nephrotischen Syndrom, einer primären Form des nephrotischen Syndroms, werden nur sehr, sehr selten wirklich niereninsuffizient. Das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige und sehr gute Nachricht. Es ist so, dass 80% der Patienten im weiteren Verlauf Rezidive erleben werden. Und 50% der Patienten haben auch einen sogenannten komplexen Verlauf, also entweder mit häufigen Rezidiven oder einer Steroidabhängigkeit. Das bedeutet, dass man alternative Therapieregime suchen muss. Aber in der Langzeitprognose ist es so, dass doch bis zu 70% der Patienten mit dem Durchlaufen der Pubertät die Krankheitsaktivität verlieren. Das ist eine gute Nachricht. 30% haben aber eben das Risiko, auch im Erwachsenenalter weiter zu rezidivieren.
Okay, aber 70% ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Das können wir Gastroenterologen selten anbieten. Also im Gegenteil, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, da können wir nicht sagen. Irgendwann ist fertig. Jetzt hatte ich das vorhin schon mal kurz erwähnt mit den MAPS, MUPS, NIPS. Wie ist denn bei euch? Gibt es denn da Dinge am Horizont, wo du sagen würdest, das könnte vielleicht die Therapie, die du vorhin erwähnt hast, nochmal grundsätzlich verändern? Also perspektivisch, wenn Eltern fragen, hat die Pharmaindustrie nicht irgendwas Neues? Sieht es da bei euch aus?
Ja, das hängt natürlich ganz wesentlich damit zusammen, dass wir immer mehr erfahren über die Pathophysiologie der Erkrankung. So richtig klar ist sie uns noch nicht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wir wissen, Genetik spielt eine Rolle. Wir wissen, dass es externe Auslöser oder Triggerfaktoren für das nephrotische Syndrom in allererster Linie sind das Infektionen an dieser Stelle. Und wir nehmen an, dass es eine immunologische Grundlage gibt. Und die besteht zum einen aus einer Imbalance im Bereich der T-Zellen. Das geht auf ganz alte Assoziationen zurück. Beispielsweise hat man früher beobachtet, dass Maserninfektionen, die zu einer T-Zell-Supprimierung führen, zu einer Remission des nephrotischen Syndroms geführt haben. Also da kommen diese Ideen her tatsächlich. Wir wissen zunehmend aber, dass es nicht nur die T-Zellen, sondern auch die B-Zellen sind, die hier in einer Dysregulation sind und eine Ursache haben können. Ganz neue Untersuchungen weisen darauf hin, dass es eben dass dieser schon lange vermutete zirkulierende Faktor, also irgendein Protein, vielleicht ein Immunglobulin als Auslöser, möglicherweise jetzt einen Namen hat, nämlich Antinephrin-Antikörper. Das ist von der Hamburger Gruppe gerade aktuell publiziert worden. Nephrin ist ein wichtiges Strukturprotein im glomerulären Filter. Antikörper dagegen können das nephrotische Syndrom möglicherweise auslösen. Ob das sich am Ende so halten lassen wird, ist noch eine andere Frage, aber das ist so der aktuelle Wissensstand, auf dem wir uns befinden. Und da kommen natürlich dann auch Biologika, wie zum Beispiel gegen CD20 tragende Zellen, also insbesondere Memory-B-Zellen, aber eben auch Plasma-B-Zellen ins Spiel, die sich auch schon als sehr wirksam erwiesen haben, im Moment in den Leitlinien aber noch als Rescue-Medikation angesehen werden. Ich spreche jetzt hier zum Beispiel von Rituximab und in unseren Breiten eben Obinutuzumab als humanisierten CD20-Antikörper, die sowohl bei den steroidsensiblen Formen, die sogenannte multidrug-resistant Formen sind, also die trotz verschiedener Einsatz verschiedener Medikamente immer wieder zu Rezidiven führen, doch bei einer Subgruppe von Patienten dann zu einer anhaltenden Remission geführt haben, aber eben auch im Bereich des steroidresistenten nephrotischen Syndroms Erfolge zu verzeichnen sind. Wir müssen überlegen für die Zukunft, ob diese Stellung dieser MAPs, also Rituximab, Obinutuzumab, weiter der ist, dass es ein Rescue-Medikament ist oder ob wir sie nicht primär einsetzen wollen bei komplexen Verläufen.
Das ist ja die gleiche Diskussion, die in vielen Fachbereichen geführt wird. Die Rheumatologen sind da oft eher früher, wir Kindergastroenterologen neigen auch dazu, diese Medikamente eher früher einzusetzen. Und das ist ja für manche Kinder wirklich ein absoluter Gamechanger, wenn man da, frühzeitiger anfängt. Und das, ihr seid in genau der gleichen Situation wie viele andere Subspezialitäten. Spannend. Und ich meine, wenn du sagst, wie ist dieser Antikörper, der da erfunden wurde? Antinephrin?
Der ist nicht erfunden, der ist nachgewiesen.
Oder nachgewiesen. Also wie heißt der?
Antinephrin-Antikörper.
Genau, ich meine, dann schreit das ja nach einem Antinephrin-Antikörper, den man da sozusagen dagegen irgendwann mal basteln muss. Okay. Ja, spannend. Spannende Perspektive. Es gibt eine Tradition in diesem Podcast und die heißt Do's and Don'ts. Du darfst Dinge loswerden, die du gerne unbedingt positiv vermitteln möchtest. Du darfst aber auch Dinge loswerden, wo du sagst, liebe Kollegen, bitte tut's nicht, lasst es sein, macht's nicht. Die Reihenfolge ist dir überlassen.
Ah, vielen Dank. Ich versuche es mal. Bitte denken Sie bei Ödemen an die Möglichkeit eines nephrotischen Syndroms und untersuchen Sie den Urin. Ich denke, wir Kinderärzte sind viel, viel besser als andere Disziplinen. Wir wissen aus großen, auch internationalen Studien, dass Hausärzte erstaunlicherweise zurückhaltend sind mit Urinuntersuchungen. Das wollen wir in der Pädiatrie nicht. Im Verdachtsfall also bitte einmal den Urin untersuchen. Das ist ein absolutes Du. Dann bitte nicht warten. Also wenn Sie Eiweiß im Urin finden, insbesondere viel Eiweiß im Urin finden und möglicherweise sogar in der Kombination mit einer Hämaturie, dann warten Sie bitte nicht, dieses Kind an einen Spezialisten, eine Spezialistin zu überweisen. Denn insbesondere in Kombination mit einem hohen Blutdruck ist das möglicherweise eine ernstzunehmende Nierenerkrankung, die eine rasche Intervention bedarf.
Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Es war spannend, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch Spaß gemacht, Wissen gebracht und vielleicht so ein bisschen Ihr Vorgehen nochmal sensibilisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Ihre häufig gegebenen Rückmeldungen. Wir freuen uns über weitere Rückmeldungen, freuen uns auch über Themenvorschläge, über Vorschläge zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.